Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 6. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften. Macht die Herzen weit, denn Freude bricht sich Bahn. Danket ihm für diesen Tag der Freude. Danket ihm für seine Gegenwart. Er ist mitten unter uns und will uns reichlich segnen. Wo ist solch ein großer, guter Gott wie du? Singet froh, wir haben Grund zum Danken, Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften, macht die Herzen weit, denn Freude bricht sich Bahn. Lobet ihn für seine große Liebe, lobet ihn, er hat mit uns Geduld. Seine gute Hand führt uns durch alle Lebenslagen. Wem ist unser Leben besser anvertraut? Singet froh, wir haben Grund zum Danken. Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften. Macht die Herzen weit, denn Freude bricht sich Bahn. Ehret ihn, nur er allein ist würdig. Ehret ihn mit Herz und mit Verstand. Lebet euren Glauben aus und ehrt dadurch den Vater. Ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Amen, Amen, Halleluja, Amen, Halleluja, Amen.
Ist das Danken wichtig? Matanja, der hatte das Dankamt mit seinen Brüdern, Nehemia 12, Vers 8b. Es gibt so viele Ämter, Straßenverkehrsamt, Standesamt, Jugendamt und so weiter, aber hier in der Bibel wird das Dankamt erwähnt. Es ist merkwürdig, dass dieser Ausdruck in der ganzen Bibel nur einmal vorkommt. Von den aus Persien, aus Babel zurückkehrenden Männern hat Nehemia einen eingesetzt, der das Dankamt hatte. Wir wissen, dass Danken ein Ausdruck des Glaubens ist, aber wir wissen und ahnen kaum, wie sehr der Herr auf unser Danken wartet. Es ist nämlich so, dass Gott der Herr sofort reagiert, und zwar sichtbar, spürbar und machtvoll, wenn wir ihm von ganzem Herzen danken, denn damit bezeugen wir ihm, dass wir glauben. Alles Lamentieren und Klagen ist letzten Endes schnöder und frecher Unglaube. Auch das Klagen über Überbelastung. Denn wir haben eine Kraftquelle, deren Kraftströme niemals versiegen. Ich betone noch einmal, dass der Herr sofort reagiert und dass in der unsichtbaren Welt etwas geschieht, wenn wir in unserer Situation zu danken beginnen. Dann knackst du etwas, dann wird die Macht des Feindes gebrochen. Nehmen wir nur einmal das Beispiel aus 2. Chroniker 20. Als Jerusalem belagert war und König Josaphat sich nicht mehr zu helfen wusste, weil die Ammoniter und Moabiter kamen, um gegen ihn zu streiten, bekennt er dem Herrn ganz ehrlich seine Furcht. Es war ihm nämlich gesagt worden, es kommt wider dich eine große Menge von jenseits des Meeres aus Syrien. Vers 2. Eigentlich müsste man sagen, der Mann hat keinen großen Glauben gehabt. Aber gerade hier liegt das Geheimnis des Glaubens, nämlich darin, dass wir dem Herrn schonungslos alles von uns selbst sagen, ohne irgendetwas zu beschönigen. Josaphat bekennt zum Beispiel seine Kraftlosigkeit. Unser Gott, wirst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Vers 12. Er bekennt auch seine Ratlosigkeit in Vers 12b. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja, was kann denn der Herr mit solchen kraft- und ratlosen Leuten anfangen? Eines aber konnte Josaphat: beten. Er hat verstanden, zum Herrn zu beten, denn er sagt, unsere Augen sehen nach dir. Er ringt sich zum Glauben durch und wirft die ganze Last der Moabiter und Ammoniter und die Armee von Hunderttausenden auf den Herrn, so dass er dem ganzen Volk verkündigt in Vers 20b, glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Josaphats Glaube wirkt ansteckend, dass es zu einer Glaubensbewegung kommt und das ganze Volk seinem Glauben an den Herrn Ausdruck gibt. Israel kommt nicht mehr an diese große Armee, die da so bedrohlich vor Jerusalem liegt, sondern glaubt an den unsichtbaren Herrn. Dieser siegreiche Glaube des Volkes kommt in Vers 22 zum Ausdruck. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wider Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Israel musste nur zusehen, wie der Herr eingriff, denn die Feinde haben sich selbst vernichtet. So lesen wir in Vers 23, da standen die Kinder Ammon und Moab wieder die vom Gebirge Seir, sie zu verbannen und zu vertilgen. Und da sie die vom Gebirge Seir hatten alle aufgerieben, half einer dem anderen zum Verderben. Das Volk Israel musste also gar nicht kämpfen, sondern nur eines tun, danken. Der Feind droht, bedrückt und quält, aber er ist auch in deinem Leben geschlagen, wenn du es wagst, dich zum Danken durchzuringen und dann dankst bis zur Erweckung hin. Kein Wunder, dass der Psalmist sagt, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken. Psalm 92, Vers 2. Wieso? Wenn du aufgrund deines Glaubens zu danken beginnst, zumal du an den unsichtbaren Herrn glaubst, hat Gott die Möglichkeit, dich aus der Enge in die Weite zu führen. Dann nimmt er dich aus der Begrenztheit deines Alltags und gibt dir gewaltige Perspektiven. Wenn man zu danken beginnt, spürt man, wie engstirnig und kurzsichtig man ist. Man sieht nur den eigenen Schreibtisch, die eigene Küche, den eigenen Alltag. Man spürt nur die eigenen Schmerzen. Es ist merkwürdig, aber immer wieder kann einem plötzlich etwas den Glaubensblick völlig verdunkeln, so dass man von den kleinen Dingen, die einen beschäftigen, gefangen ist. Ringst du dich aber zum Danken durch, dann bricht die Allmacht Gottes durch deine Schwachheit hindurch und schlägt den Feind, und der Herr selbst öffnet dir ganz neue Perspektiven, von denen du bis jetzt keine Ahnung hattest. Das will doch dieses bekannte Wort sagen: Opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Psalm 50, Vers 14 und Vers 23. Mit anderen Worten, wer es wagt, vom Bitten, Beten und Anbeten ins Danken überzugehen, dem zeigt Gott einen ganz neuen Weg. Um das nun mal ganz persönlich anzuwenden, weißt du, was Gott dir dann zeigt? Er zeigt dir dann den Weg, für Dinge zu danken, für die du natürlicherweise gar nicht gewillt wärest zu danken, sondern grundsätzlich ablehnen würdest. Ich habe diesbezüglich schon verschiedene Leute beobachtet. Sie waren vergrämt, weil etwas an sie herangekommen war, das sie schmerzte, und daraufhin machten sie den Laden zu. Der Herr aber will, dass wir dafür danken. Wofür sollen wir denn danken? Psalm 118, Vers 21 sagt uns das ganz klar. Ich danke dir, dass du mich demütigst und hilfst mir. Das ist meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung aller Knechte und Mägde Gottes, dass sie mit David sagen können in Psalm 119, Vers 75, du hast mich treulich gedemütigt. Wenn du gedemütigt wirst, zum Beispiel von deiner Nachbarin, deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin, von den Behörden, in dem dir Unrecht getan wird und du in deiner Ehre, in deiner Persönlichkeit angetastet wirst, dann solltest du dafür danken. Wer das Wesen Gottes kennt, der kann auch wirklich dafür danken, zumal er bereits vorher zu danken begonnen hat. Wer dankt, dringt tiefer in das Wesen Gottes hinein, und der Herr zeigt ihm den Weg des Heils. Meine Wege haben sie nicht erkannt, klagt der Herr über die Kinder Israel. Wenn er es nun zulässt, dass du von deiner nächsten Umgebung verkannt und noch tiefer gedemütigt wirst, dann knie nieder und sage, ich danke dir dafür, dass du mich demütigst. David sagt an einer anderen Stelle in Psalm 18, Vers 36b, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Das ist der Weg Gottes. Ein zweites, wofür man danken lernt, sind die Geschwister im Herrn. Ich weiß, dass viele Gläubige ihre Gebetskraft verschleudern, indem sie dem Herrn erzählen, wie schwer sie es mit dem und jenem haben und alles Böse aufzählen. Aber wenn du den Herrn im Danken kennenlernst, dann dankst du für alle Geschwister. So sagt es Paulus, ein Mann, der nicht übertrieb, denn er war sehr knapp mit seinen Worten. Er schreibt den Philippern in Kapitel 1, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Die Philipper waren ganz wunderbare, klar ausgerichtete und treue Kinder Gottes, die zu Paulus hielten. Darum kann man einwenden, er habe es leicht gehabt, für sie zu danken, nach dem Grundsatz, bist du lieb mit mir, so bin ich lieb mit dir. Es ist leicht, für die guten und freundlichen Geschwister zu danken. Aber Paulus hat auch für die schwierigen und lästigen gedankt. So lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu. Die Korinther waren in ihrem Glaubensleben noch kaum gewachsen. Paulus hatte viel Mühe mit ihnen und musste sie ernstlich ermahnen. Aber er beginnt für sie zu danken. Wofür konnte er denn danken? Es war doch so viel Streit, Zank, Eifersucht und Verleumdung in der Korinthergemeinde. Und sie hatte Paulus angegriffen. Wofür also konnte er denn danken? Ich danke Gott allezeit euretalben für die Gnade Gottes. Auch im allerschwierigsten Gläubigen findet man immer noch das Allerbeste, die Gnade Gottes. Man hat immer Ursache für das Vorrecht, dass er begnadigt ist, zu danken, auch wenn man ihm nachher die Wahrheit sagen muss. Darin liegt doch gerade die Vollmacht des Paulus und der Grund, warum dieser Mann trotz allem die Flinte nicht einfach ins Korn geworfen hat, sondern unbeirrbar weitergegangen ist. Er war doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und hätte eines Tages sagen können, jetzt kündige ich. Aber er hat durchgehalten bis zum Ende, weil er alle Zeit betete. Das schreibt er an die Thessalonicher in Kapitel 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet ohne Unterlass. Hier haben wir schon wieder diese Kraftquelle des Dankens und aus diesem Danken wird dann wirksame Fürbitte geboren. Ist dir in diesen Tagen allerlei Widerwärtiges widerfahren? Der Herr verlangt von uns, dass wir nicht nur für die guten Zeiten danken, sondern auch für die schlechten, für das Positive und für das Negative. Wir lesen diesbezüglich in Epheser 5, Vers 20 etwas, das für den natürlichen Menschen unmöglich ist. Und sage Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wir sollen für die Nacht und für den Tag, für das Freudige und für das Betrübende danken. Wenn du das tust, dann dringst du immer mehr in das Wesen Gottes ein. Der Herr öffnet dir eine Stufe nach der anderen von seiner Herrlichkeit und führt dich in seine Schatzkammer hinein. Er widerstrahlt die Freude der Ewigkeit in dir, weil du ein dankendes Kind Gottes geworden bist. Dann bist du schon in der Erweckung drin. Dann ist die Erweckung in deinem Leben schon eine Tatsache. Das wirkt dann so ansteckend, dass Tausende durch dich mitgezogen werden. Wir denken nochmals an Josaphat. Erst war er klein, verzagt und niedergeschlagen und wusste nicht mehr, was er machen sollte. Aber dann drang er im Gebet zum Danken durch, weil er das Wort Gottes bekam. Das wirkte so ansteckend, dass ganz Jerusalem imstande war, der Masse der Feinde siegreich zu widerstehen, indem die Bewohner anfingen, den Herrn zu loben und ihm zu danken. Wollen wir es nicht ebenso machen? Wir haben allen Grund dazu. Der wiederhergestellte Altar. In 1. Könige 18, die Verse 30 bis 32 lesen wir: Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her, alles Volk zu mir. Und da alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs, zu welchem das Wort des Herrn redete und sprach: Du sollst Israel heißen. und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her eine Grube, 2 Kornmaß weit. Der wiederhergestellte Altar war das Kernstück des Gottesgerichtes auf dem Karmel, der Beginn einer ganz neuen Gottesoffenbarung an Israel. Die Folge war erquickender Regen, der auf das dürre, ausgetrocknete Land strömte. Das soll uns sagen, dass es niemals einen Neuanfang oder eine neue Erweckung geben kann, bevor wir nicht den zerbrochenen Altar des Herrn in unseren Herzen und Häusern wieder aufbauen. Achten wir darauf, dass Elia den Altar des Herrn wieder aufbaute, als das Schreien zu den Götzen aufgehört hatte. In 1. Könige 18, Vers 29 und 30a lesen wir: Da aber der Mittag vergangen war, weissagten sie bis um die Zeit, da man das Speisopfer tun sollte, und war da keine Stimme noch Antwort noch Aufmerken. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her, alles Volk, zu mir. Das Volk wandte sich also von Baal ab und kehrte sich hin zu Gott, dem Herrn, indem es sich zu Elia kehrte, und Elia baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Wir verlangen alle nach einer neuen Ausgießung des Geistes Gottes. Aber ich frage dich, wann bist du denn bereit, der Sehnsucht nach Götzen und Eitelkeit abzusagen, um dich ganz zum lebendigen Gott hinwenden zu können? Weshalb war und ist der Altar des Herrn auch hier in 1. Könige 18 so wichtig und entscheidend? Altar heißt erhabene Höhe, erhabener Platz. Der Altar war zunächst der einzige Ort, wo Gott seinem Volk begegnete und es segnete. Und zwar durch das stellvertretende Opfer, das Gott auf dem Altar geopfert wurde. Gott der Heilige begegnet dem Sünder immer nur in dem stellvertretenden Opfer. So war es auch am Sinai, als das Volk vor der Stimme Gottes und seiner heiligen Majestät zu flüchten begann. Da sagte der Herr zu Mose in 2. Mose 20, Vers 24: Einen Altar von Erde mache mir, darauf du dein Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinder opferst. Denn an welchem Ort ich meines Namens Gedächtnis stiften werde, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Der Herr sagte also ausdrücklich, dass Mose einen Altar bauen und darauf ein Brandopfer und Dankopfer bringen solle. Gott verhieß ihm auch, an diesem Ort zu ihm zu kommen und ihn zu segnen. Welch ein wunderbares Bild von Golgatha, wo Gott dem Sünder im stellvertretenden Opfer des Herrn Jesus Christus begegnet. Das größte Anliegen Elias war, das abgeirrte Volk wieder zum Herrn zurückzuführen. Deswegen war es primär, den Altar des Herrn, der zerbrochen war, wieder aufzurichten. Wenn du nach einer neuen Begegnung mit dem lebendigen Gott verlangst, dann gehe zum Altar und umgehe nicht länger den einzigen Ort, wo der Herr dir begegnen kann und will und dich neu segnen wird. Golgatha.
Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit, nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir, du nimmst mich verloren in an.
Du zahlst den Preis,
meiner Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. Ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir, dein Lieben ist unendlich groß.
Ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dafür. Jesus, ich komme zum Kreuz. I come to the cross, seeking mercy and grace. I come to the cross, where you died in my place. Out of my weakness and into your strength, Jesus, I come to the cross. Your arms are open, you call me by name. You welcome this child that was lost. You paid the price. You paid my guilt and my shame. Jesus, I come to the cross. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den 6. Teil aus dem Buch von Vimalgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.